willkommen zu Folge 2 des Podcasts zu Studium und Berufseinstieg der Uni Heidelberg. Heute spricht Nathalie Blome von der Zentralen Studienberatung über das Phänomen Prokrastination. Was steckt dahinter und was verrät Prokrastinieren über uns? Am Mikrofon Johannes Lohmeier. Ja, Nathalie, also Prokrastination, hart prokrastinieren, das ist doch eigentlich ein Modewort, das man ständig hört und keiner weiß so richtig, was dahinter steckt. Manchmal könnte man fast den Eindruck bekommen, dass es nichts anderes ist als eine Entschuldigung fürs Faulsein oder noch besser ein vielleicht Synonym, um faul zu sein.
Naja, ich glaube, wenn man sich anguckt, was die Leute machen, die prokrastinieren, dann sind die meistens gar nicht so faul, sondern die tun alle immer irgendwas. Also eigentlich alle Studis, die so zu mir in die Kurse oder in die Beratung kommen und prokrastinieren, die tun sehr viele Sachen, sind ziemlich kreative Leute und schaffen auch viel, machen aber halt nur nicht das, was sie eigentlich machen sollten. Und ja, die Definition von Prokrastination wäre für mich ein Verhalten, bei dem wichtige Aufgaben entweder nicht begonnen, nicht daran weitergearbeitet oder nicht beendet werden. Ja, diese Definition umschließt noch nicht diesen Teil von, man tut mit großer Energie meist etwas anderes. Da werden in der Klausurphase Wohnungen geputzt, auf einmal wird doch die Steuererklärung gemacht. Genau, viele Dinge, die auch eigentlich sinnvoll sind, aber eben nicht zu dem Ziel führen, was sich derjenige so gesetzt hat.
Also aufgeschoben hat bestimmt jeder schon mal irgendwas, nehme ich an. Aber kannst du das irgendwie beziffern oder einschätzen, wie viele regelmäßig prokrastinieren?
Dass sie überhaupt schon mal Probleme mit Prokrastination hatten, sagen tatsächlich 95% der Studierenden. Also das ist einfach, das zeigt, das ist was ganz Normales. Das ist jetzt auch keine Charaktereigenschaft oder kein Charakterzug, sondern es ist einfach etwas, was Leute tun, wenn sie die Möglichkeit haben. Also wenn Sachen nicht schnell fällig sind, regelmäßig fällig sind und über einen langen Zeitraum bearbeitet werden müssen. Ja, so ungefähr ein Fünftel der Studierenden gibt an, dass sie auch wirklich bedeutsame Probleme damit haben, die zu Leidensdruck führen oder sie stark einschränken.
Wenn jeder von uns mehr oder weniger schon mal mit Prokrastinieren zu tun hatte, was sind denn die Gründe, die dann meistens dahinter stecken?
Bei den Gründen würde ich eher bei den Rahmenbedingungen anfangen. Prokrastinieren kann man eigentlich nur Aufgaben, die wichtig sind, also in irgendeiner Weise eine Bedeutung haben, weil wenn es nicht wichtig wäre, würde ich es halt einfach lassen, wenn ich gar kein Interesse daran hätte, dass es erledigt wird. Und da muss zeitlich Spielraum bei sein. Also man kann zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich an die Schule denke, da haben Leute viel weniger Probleme mit Prokrastinieren, weil da in relativ kurzem Abstand Klausuren geschrieben werden und im Studium tritt es halt viel häufiger auf, weil man da am Ende des Semesters die Klausur hat und wahrscheinlich in der Vorlesung gar keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, ich brauche erstmal einen Zeitraum und eine wichtige Aufgabe und über diesen Zeitraum kann ich die Aufgabe dann schieben. Als den eindeutigsten Grund würde ich sagen, naja, man hat einfach keine Lust, das zu tun. Es gibt irgendwas an der Aufgabe, wo man überhaupt keine Lust dran hat. Und das kann sowas sein wie, ich habe keine Lust, mich hinzusetzen und zu lernen. Es können aber auch, manchmal sind das ja auch so kleine Sachen wie, ich mag einfach nicht gern telefonieren, ich mache diesen Anruf beim Zahnarzt, ich rufe da einfach nicht an. Wäre aber wichtig, genau, hat ja auch kein Zeitlimit, aber muss irgendwann geschehen. Du hast ja am Anfang auch gesagt, vielleicht ist es nur ein schöneres Wort für faul sein. Und viele Leute fühlen sich beim Prokrastinieren auch so schlecht, als wären sie faul oder würden nichts tun. Das ist aber seltenst der Grund. Also ich meine, klar, es gibt dieses Unlustgefühl von, ich will diese unangenehme Sache nicht tun. Aber manchmal stecken da auch noch ganz andere Gründe hinter. Häufig kommen Studierende zu mir oder die zu mir kommen in den Kursen oder in der Beratung, sind einerseits Leute, die beim Tagesgeschäft Probleme haben mit Prokrastinieren. Also die merken so, boah, ich schiebe das Lernen für die Klausur immer weiter auf, für die Hausarbeit schiebe ich es immer weiter auf. Und die da sich Unterstützung wünschen, wie sie das besser schaffen können. Es gibt aber auch häufig Leute, die dann kommen, das ist so die zweite Gruppe, die kommen kurz vor Ende des Bachelors, kurz vor Ende des Masters und haben dann eine große Sache, die sie immer weiter aufschieben und die hatten vorher gar nicht so Probleme damit. Und da, mit denen gucke ich mir dann häufig an, was passiert denn, wenn du diese Aufgabe geschafft hast Und vielleicht gibt es ja was, was dann passiert, was mir Angst macht, was ich vielleicht gar nicht so gern möchte, wie, dann muss ich mich ja für einen Master bewerben und vielleicht nochmal umziehen. Oder nach dem Master, ja, dann muss ich mir überlegen, was ich arbeiten will oder ob ich promovieren will. Genau, und dass da dann die Angst vor dieser Frage dahinter steckt. Und denen hilft es dann auch meistens, wenn die das geklärt haben, was sie danach tun, dann läuft das wieder.
Das heißt, es geht gar nicht immer darum, dass man unmittelbar vor der nächsten Klausur oder Hausarbeit Angst hat oder einfach keine Lust in Anführungszeichen hat, sondern durchaus liegen die Gründe dann tiefer oder auch die eigentlichen Dinge, die man vermeiden möchte, liegen dann noch etwas weiter in der Zukunft, wie eben der Studienabschluss oder die anstehende Berufstätigkeit.
Genau, also es können auf jeden Fall auch tiefer liegende Gründe sein. Ich würde auch denken, die meisten in den Kursen haben jetzt gar nicht so viel Angst vor den Klausuren. Meistens gehen die dann auch hin oder die Hausarbeit, die geben die dann auch schon ab. Aber die haben halt einfach keine Lust auf das Lernen oder fühlen sich sehr schlecht, unlustig beim Lernen. Ja, es gibt natürlich auch, wenn es dann ins Extreme geht, Leute, die irgendwie dann die Prüfung immer weiter aufschieben und dann riesige Angst entwickeln und sich dem dann gar nicht mehr stellen. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal, das würde ich auch nochmal ein bisschen woanders einordnen als nur beim Prokrastinieren.
Manchmal scheint aber Prokrastinieren irgendwie auch sinnvoll zu sein. Denn jeder kennt das ja wahrscheinlich, dass man also umso produktiver und umso belastbarer lernen kann, lesen kann, schreiben kann, wenn einfach die Deadline einem im Nacken sitzt. Also kann es nicht sein, dass letztendlich eben das Prokrastinieren für viele ein notwendiges Übel ist?
Ja, also so könnte man das sehen. Und ich glaube, ich würde dann am liebsten mit den Leuten, die sagen, ja, ich kann am besten lernen, wenn ich die Deadline habe oder wenn ich weiß, dann und dann muss ich es abgeben, würde ich mit den Leuten so weit kommen, dass sie gar nicht mehr sagen, es ist ein Übel, sondern dass sie einfach sagen, okay, das tue ich und irgendwie klappt es. Es gibt nämlich auch diesen Typus von Studierenden in meinen Kursen, die haben keine großen Leistungsprobleme. Also die Leistung ist hinterher gut, die sie abgeben, sei es Klausur, sei es eine Hausarbeit. Also die prokrastinieren, haben dabei ein schlechtes Gewissen, aber irgendwann fangen sie dann an und dann sind die auch tatsächlich ziemlich diszipliniert. Also ich finde, man braucht ja auch nur eine Willensstärke, um irgendwie 2 Nachtschichten durchzuhalten. Ist halt die Frage, ob man das weiterhin so machen will, wie sehr man darunter leidet. Aber nö, das schaffen viele auch ganz gut und die Ergebnisse sind dann auch ganz gut hinterher. Und da würde ich dann eigentlich sagen, wenn es läuft, dann lass es auch laufen und fühle dich nicht so schlecht beim Prokrastinieren, sondern planst ja auch vielleicht wirklich so ein, dass du nicht ewig viel Zeit damit verbringst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil man ja immer hört, jede Vorlesung vor- und nachbereiten und überhaupt. Klar, das ist eigentlich das Ideal, dass man kontinuierlich dranbleibt. Aber es gibt auch einfach vielleicht Fächer, wo man selber überhaupt keine Lust drauf hat und auch gar nicht so viel reinstecken will und einfach nur bestehen will. Und dann kann das auch okay sein, wenn man dann eben mal einfach sich das in den Kopf reinhaut und danach wieder vergisst. Das muss man für sich selber entscheiden, wie viel will ich für die Klausur oder die Hausarbeit tun, wie viel will ich reinstecken. Und dafür schützt einen Prokrastinieren auch, weil man steckt ja wirklich nicht mehr als nötig rein. Und es ist ja eigentlich spannend, dass Leute, die ja geübte Prokrastinierer sind, dass die scheinen ja irgendeinen Punkt zu haben, wo sie wissen, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen. Und der ist nicht immer einen Tag vorher, sondern der ist meistens schon so, dass sie es noch irgendwie schaffen. Also irgendwas in einem scheint ja zu wissen, diese Zeit brauche ich und mehr als diese Zeit will ich nicht investieren.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja für viele von uns dann sogar eine gute Nachricht. Denn Prokrastinieren scheint dabei zu helfen, sich richtig zu strukturieren, sich im richtigen Moment dann auch zu organisieren und dann genauso viel Energie in eine Sache hineinzustecken, wie es auch notwendig ist, um dann auch Erfolg zu haben. Das heißt, die gute Nachricht besteht dann darin, dass man sich einfach gar nicht mehr schlecht fühlen muss, wenn man prokrastiniert.
Genau, wenn man das denn hinbekommt. Was dabei vielleicht noch helfen könnte, es gibt auch ganz viele berühmte Prokrastinierer. Also einmal zum Beispiel den Kolumnisten, den Sascha Lobo, der hat ein Buch geschrieben über Prokrastination zusammen mit einer anderen Autorin und sie hat sich im Vorwort schon furchtbar darüber aufgeregt, dass er erst im letzten Moment das Manuskript abgegeben hat. Und der ist ja aber trotzdem auch sehr produktiv. Also da scheint es schon zu klappen, dass Texte unter Druck entstehen. Und ich glaube aber zum Beispiel auch, ich würde vermuten, dass so Journalisten oder Leute, die auch Studis, die prokrastinieren, wenn sie eigentlich die Hausarbeit schreiben müssten oder eigentlich gerade die Präsentation fertigstellen müssten, dass dann viele auf einmal anfangen, so am Rande vom Thema ein bisschen zu lesen. Also man traut sich nicht ganz, ganz vom Thema wegzugehen. Man sucht vielleicht schöne Bilder raus, man macht die Präsentation schöner oder man liest sich Studien zu ähnlichen Sachen durch. Und das ist ja dann, ja, es ist Prokrastination, weil es nicht 100% zielgerichtetes Arbeiten ist, aber andererseits hilft es auch, am Projekt weiterzuarbeiten. Und ich glaube, dass wenn es in einem guten Rahmen ist, dann sollte man sich das auch erlauben, weil das Gehirn auch irgendwann mal Zeiten braucht, so ein bisschen Leerlauf zu haben, damit dann die guten Ideen kommen und halt das im Unterbewussten, das, worüber man die ganze Zeit nachgedacht hat, weiterarbeitet.
Wir haben jetzt ja über die positiven Seiten des Prokrastinierens gesprochen und haben darüber gesprochen, dass da auch total vielleicht kreative Potenziale entfaltet werden können und dass es uns wirklich weiterbringt. Wann würdest du denn sagen, ist der Punkt erreicht, dass es vielleicht dann kritisch wird und eben nicht mehr sozusagen eine Stärke ist, sondern tatsächlich vielleicht zum Problem wird?
Ich glaube, dass da 3 Kriterien fallen mir da ein, die man sich angucken sollte. Also einmal ist es natürlich ein Problem, wenn die Leistung nicht mehr so gut erbracht wird, wie der Studi es möchte oder gar nicht mehr erbracht wird. Also man geht gar nicht zur Klausur, meldet sich gar nicht an oder man fällt durch oder es ist einfach so, dass man hinterher richtig unzufrieden ist. Das wäre was, wo, glaube ich, die Person dann selber sagt, nee, so möchte ich nicht, dass es weitergeht. Genau, also wie zufrieden man mit der Leistung ist, kann man ja auch selber sagen. Ein Schritt kritischer wäre, wenn die Person so ein schlechtes Gewissen dabei hat oder sich so schlecht fühlt beim Aufschieben und dann auch in den Phasen, wo dann gearbeitet werden muss, total gestresst ist, nicht mehr schläft, nicht mehr isst, dass es da gefährlich wird oder man merkt, okay, das hält man jetzt vielleicht durch, wenn eine Hausarbeit im Semester abgegeben werden muss, aber wenn es mal 3 sind, wird es schon schwierig und da ist eine andere Form von Selbstorganisation nötig. Und ein dritter Punkt, das würde ich dann als ziemlich gefährlich einordnen, ist, wenn es soweit ist, dass das sich mit Ängsten koppelt und man dann vielleicht einmal die Klausur aufgeschoben hat und dann meldet man sich auch gar nicht mehr an und dann prokrastiniert man auch nicht mehr aktiv und putzt die Wohnung, sondern man tut einfach gar nichts mehr und verfällt eher in so eine depressive Phase. Also dann würde ich sagen, dann wird es richtig kritisch. Mhm. Genau.
Ich denke, die Punkte kann man an sich selbst auch ganz gut irgendwie beobachten. Also fühle ich mich damit einigermaßen wohl, außer dieser kleinen Stimme im Kopf, die einem vielleicht sagt, langsam musst du anfangen. Oder auch wann es dann eben in einen Bereich übergeht, in dem man dann vielleicht wirklich mehr leidet, als noch davon zu profitieren scheint. Aber ich glaube, da ist es ja dann ganz wichtig, dass man nicht einfach damit d'accord geht, jetzt zu prokrastinieren, sondern sich vielleicht überlegt, wie man dann daran arbeiten kann, dass es wieder anders wird. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also für die Fälle, wo es den Leuten wirklich schlecht geht und es schon in so eine gefährliche Richtung gerutscht ist, würde ich empfehlen, entweder zu uns hier in die Studienberatung, zu einem Beratungsgespräch zu gehen oder in die psychosoziale Beratung für Studierende, also sich da einfach professionelle Hilfe zu holen, damit man langsam wieder für sich eine gute Lösung findet. Für die anderen beiden Punkte, wenn man merkt, okay, ich bin viel zu gestresst dabei, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen oder meine Leistungen werden auch schlecht deswegen, wenn es psychisch nicht so belastend ist, dann würde ich empfehlen, ja, vielleicht den Kurs zu besuchen, den wir auch anbieten. Also wir haben so einen Prokrastinations-Workshop, der heißt Heute lege ich los und da arbeiten wir einen Tag lang ziemlich kreativ damit, wie man Prokrastinieren für sich gut umwandeln kann, wie man die guten Seiten davon nutzen kann und ja, da was Gutes schaffen kann. Und da gibt es natürlich auch einige Methoden, die man relativ schnell zu Hause anwenden kann. Genau, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man jetzt auch nicht denkt, wenn man dann in den Kurs geht und vorher der totale Prokrastinierer war, dann kommt man da raus und hat so einen Drill-Lernplan und steht jeden Morgen um 6 auf und hat das durchgetaktet. sondern eigentlich ist die Herausforderung beim Prokrastinieren, dass man dieses Unlustgefühl, was einen davon abhält, das zu tun, dass man da irgendwie mit umgeht und sich überlegt, ja, was mache ich denn, wenn das auftritt oder wenn dieser innere Widerstand auftritt.
Hast du einen Tipp, was man auch zu Hause, wenn dann vielleicht auch, wenn man sich noch nicht für eine Beratung entscheiden möchte oder eben gerade einfach sozusagen selber mal ausprobieren möchte, eine Idee, wie ich da anfangen kann?
Ja, also am besten helfen eigentlich gerade für so Sachen wie, ich müsste jetzt mal anfangen mit dieser Hausarbeit oder ich müsste anfangen mit dem Klausurlernen. Da helfen gut Wenn-Dann-Pläne oder Rituale, weil häufig gelingt es den Leuten, die prokrastinieren, nur schwer oder gar nicht einen Einstieg zu finden. Also man schleicht dann so um den Schreibtisch rum und macht sich noch einen Kaffee und dann macht man doch was anderes und beantwortet noch E-Mails. Und dann, weil häufig ist es so, wenn man erst mal angefangen hat, kann man auch ganz gut weitermachen. Ja, also Anfangsrituale würde ich empfehlen, dass der Körper sich auch einfach dran gewöhnt oder man sich selber dran gewöhnt, dass man so ein Anfangssignal hat. Manche machen sich zum Beispiel dann vorm Lernen, ich sag dazu, so ein Placebo-Tee. Es gibt ja so Tees, die heißen Konzentration oder Fokus, so ein Tee. Und den macht man sich auch nur dafür und man weiß, okay, nachdem der gezogen ist, setze ich mich hin und fange an. Eine Kursteilnehmerin hat sich immer diese Schlachtrede von der Herr-der-Ringe-Schlacht angehört vorher und danach angefangen zu lernen. Also es ist einfach gut, wenn man ein Ritual hat, was man dann damit verknüpft und weiß, okay, danach fange ich auch an. Und was ich auch ganz stark empfehlen würde, ist, sich eine Endzeit zu setzen beim Lernen. Also nicht zu sagen, also man prokrastiniert viel mehr, wenn man weiß, okay, die nächsten 3 Wochen lerne ich. Aber wenn man weiß, okay, heute lerne ich von 9 bis 16 Uhr, mache eine Stunde Mittagspause und heute Abend gehe ich noch mit Freunden auf die Neckarwiese, dann lernt sich es auch leichter, weil ja irgendwie ein Ende in Sicht ist.
Also Rituale schaffen, die einem es erleichtern anzufangen und einfach signalisieren, jetzt geht's los. Dann klar eingrenzen, dass man von X bis Y Uhr lernen möchte, aber auch nicht mehr als das. Und der dritte Plan, den du vorgestellt hast oder erwähnt hattest, waren ja die Wenn-Dann-Pläne. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Genau, die Wenn-Dann-Pläne sind so die großartige Weiterentwicklung vom positiven Denken. Häufig wird einem ja suggeriert, auch in den sozialen Medien, so hey, du brauchst nur den Motivationsspruch und das klebst du dir an den Spiegel. Und wenn du dir immer wieder vorstellst, wie toll das alles ist, dann klappt das alles gut. Und ich würde aber sagen, und das ist auch durch Forschung belegt, das ist nur ein Schritt davon, das wirklich durchzuziehen. Es ist ein wichtiger Schritt, sich das zu visualisieren, zu überlegen, wie fühle ich mich, wenn ich das geschafft habe, wie möchte ich auch sein als Studentin. Dann passiert es aber häufig, dass man diese Hindernisse oder die negativen Gedanken komplett ausblendet. Ist ja der Sinn vom positiven Denken, nur die sind halt trotzdem noch da. Und die überraschen einen dann. Und da würde ich jedem empfehlen, wenn er sich vorgestellt hat, wie er das großartig schafft mit dem Lernen und wie gut sich das anfühlt, das geschafft zu haben, dass er dann überlegt, und was sind so typische Situationen, wo es mich vom Schreibtisch wegzieht, wo ich aufhöre, wo ich mich ablenken lasse. Also zum Beispiel, ja, wenn dann der Mitbewohner klopft, mit einem Kaffee trinken will und dann verquatschen wir uns und dann dauert es ewig. Und sich dann zu überlegen, okay, wenn der Mitbewohner das nächste Mal klopft, dann sage ich ihm, hey, ich lerne noch bis 4, lass uns danach doch noch was in die Stadt gehen und einen Kaffee trinken. Also, dass man schon dieses Wenn-Dann hat, weil das ist ähnlich wie bei den Anfangsritualen, dass das für uns viel leichter ist, wenn man schon einen Plan hat und nicht erst überlegen muss, was mache ich denn dann, wenn man in der Situation ist und die Situation die Hindernisse sind oder einen dazu bringen zu prokrastinieren, das sind ja häufig die gleichen. Also man kennt sich ja.
Das heißt, dann im Umgang mit Prokrastinieren empfiehlt es sich vielleicht doch dann auch ein bisschen weniger rosa-rote Brille aufzusetzen, sondern auch sich wirklich konkret damit auseinanderzusetzen, was einen dann im Einzelfall vom Lernen abhält?
Ja, total. Ich glaube auch, dass das manchmal Sachen sind, die kann man vielleicht auch abstellen. Also wenn man irgendwie merkt, boah, mich nervt es total, dass ich den ganzen Tag hier alleine zu Hause rumsitze. Ich habe überhaupt keinen Bock, weil Klausurphase bedeutet alleine zu Hause rumsitzen. Und wenn das ist, was man so schlimm findet, dann kann man sich auch überlegen, okay, gehe ich vielleicht in die Bib, suche mir einen Lernpartner und dann essen wir immer zusammen Mittag und haben feste Zeiten. Kann aber auch sein, dass man es total schrecklich findet, immer in der Bib zu sein und sich dann überlegt, oh, wohin könnte ich sonst gehen? In die Stadtbücherei, an einen anderen Ort. Also, dass man sich wirklich einfach überlegt, wie kann man entweder die Sachen, die einen wirklich stören, verbessern und was kann man tun, um so Verlockungen zu widerstehen oder jetzt wie der Mitbewohner, der anklopft, dass man dann sagt, nö, dann gehen wir danach Kaffee trinken. Also schon irgendwie nette Sachen auch mit reinzunehmen.
Ja, super. Vielen Dank, Nathalie, für die Einordnung und die Tipps, wie man mit dem Prokrastinieren richtig umgehen kann. Wir sind auch schon wieder am Ende von Folge 2 des Podcasts zur Studium- und Berufseinstieg der Uni Heidelberg. Für alle weitergehenden Informationen könnt ihr auf die Internetseite gehen unter dem Stichwort Studium. Dort findet ihr auch die Kurse und Angebote von Career Service und zentrale Studienberatung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Musik I Do Know von Grapes featuring Lang und Morusk.